Ja, Ankunft 24.12., so das Thema von heute. Ich darf mich vorstellen, ich bin also dieser Flughafenpastor. Nein, ich fand das sehr schön, wie ihr das gespielt habt und finde, es hat uns super hineingeführt in das Thema Ankunft. Und Ankunft hat ja immer was mit Warten zu tun. Frage, wer von euch kann warten? Also ich nicht, ich darf nicht meinen Arm heben, warten. Macht das jemand überhaupt kein Problem? Ihr merkt schon, ich glaube, kaum einer von uns kann wirklich gut und gerne warten. Ganz gleich, ob nun am Flughafen oder am Bahnhof oder vielleicht ist man auch gerade nicht so gesund und wartet darauf, wieder gesund zu werden. Ich glaube, warten nervt. Warten müssen, das ist so eine Art lähmende Unruhe. Da weiß man nicht so viel anzufangen und wer ist schon gerne in einer lähmenden Unruhe? Ich habe gelesen, Wartezeit kann man aber auch nützen oder nutzen. Es gibt da jetzt eine schöne Warten-App, natürlich von geschäftstüchtigen Verlagen. Da kann man also seine Verspätungszeit oder die des Zuges, weiß ich was, eingeben, kann dann eine Lektüre auswählen und siehe da, die Wartezeit ist gefüllt. Früher hat man ein Buch mitgenommen, heute geht das alles irgendwie über Netz. Es gibt aber auch freudige Erwartungen. Ich denke an hochschwangere Frauen und mitfiebernde Männer, die es kaum noch erwarten können, bis ihr Kind dann endlich zur Welt kommt. Übrigens, ich habe gelesen, dass in jeder Minute weltweit etwa 153 Babys geboren werden. Das heißt, an jedem Tag werden also gut 220.000 Ankünfte besonderer Art gefeiert. Das entspricht so in etwa der Größe von Oberhausen, wo ich herkomme, beziehungsweise von Leipzig. Ist das nicht erstaunlich, habe ich mir so gedacht, wenn es so viele Ankünfte jeden Tag gibt, 220.000, ist das nicht erstaunlich, dass wir weltweit jedes Jahr an Weihnachten den Geburtstag eines Babys feiern, das vor ungefähr 2000 Jahren angekommen ist? Die Startbedingungen dieses Kindes waren denkbar schlecht. Seine etwa 15-jährige Mutter Maria stammte aus der Unterschicht. Sein Vater, der eigentlich ja gar nicht sein Vater war, wollte die Mutter auch gleich wieder verlassen. Aber es passierten eben erstaunliche Dinge. Seitdem wird ohne Unterbrechung, also seit 2013 Jahren, ein Geburtstagsfest für Jesus gefeiert. Pünktlich am 24.12. Und unsere westliche Welt hat sogar ihre Zeitrechnung vor Christi Ankunft gesetzt, beziehungsweise nach Christi Ankunft. Frage, was ist das nur für ein Kind? Welches Versprechen liegt da über der Ankunft dieses Kindes? Ich möchte in zwei Anläufen versuchen zu erzählen, warum dieses Kind das größte Geschenk aller Zeiten ist. Erstens, wie würde unsere Welt wohl aussehen, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Als erstes lade ich mal ein zu einem sehr ungewöhnlichen Blick. Der Historiker Jaroslav Pelikan aus Yale in den USA ist nämlich der Meinung, Jesus ist die bedeutendste Figur der Weltgeschichte. Und diese Ansicht teile ich mit ihm. Und um das zu belegen, schlägt er ein nachdenkenswertes Experiment vor. Er sagt, nehmen wir doch mal an, wir hätten einen Supermagneten, mit dem wir alles aus der Welt herausziehen könnten, worauf sich auch nur eine ganz kleine Spur vom Einfluss von Jesus befindet. Was bliebe dann in dieser Welt übrig? Was hätten wir dann noch? Das ist zum Beispiel das Mitgefühl. Wie wäre das, wenn wir keine Empathie, kein Mitleiden, kein Mitempfinden für die hätten, die nicht so recht mitkommen oder die krank sind, die Hilfe brauchen? Wir bauen Krankenhäuser. Wir pflegen alte Menschen in Seniorenresidenzen und setzen sie nicht aus. Wir kümmern uns um Kinder in schwierigen Lebensverhältnissen. Was für uns selbstverständlich ist, war nicht selbstverständlich. Alvin Smith macht in seinem Buch, wie das Christentum die Welt veränderte, deutlich, als Jesus geboren wurde, war das überhaupt nicht normal. Der römische Politiker, Anwalt und Schriftsteller Cicero schreibt zum Beispiel, missgebildete Säuglinge soll man töten. Seneca, römischer Philosoph und Staatsmann, dessen Moral über der Kultur seiner Tage stand, stellte fest, wir ertränken Neugeborene, die Schwächlichen und die Missgebildeten. Und so fand man es damals nicht normal, dass Witwen länger lebten als ihre Männer und jetzt anderen auf der Tasche lagen. Es gab noch keine Rente. Und in Zeiten großer Pandemien, also länderübergreifender Seuchen und Krankheiten, fand man es normal, infizierte Menschen gleich mit auf die Straße zu befördern. Da kann man sich wirklich nur wundern, wie man so gelebt hat. Wie gesagt, für uns ist das, was ich jetzt gerade erzählt habe, nicht normal. Und da kommt eben ein Kind und bringt eine Botschaft mit. Gott besucht uns. Gott ist in unsere Mitte getreten. Und mit diesem Kind passiert etwas Erstaunliches. Denn Jesus hat die Kinder zu sich gerufen. Und er möchte, dass wir uns um die Kinder kümmern, auch um die schwachen Kinder. Jesus hat viele Kranke geheilt. Nachhaltig hat diese Geschichte vom barmherzigen Samariter etwas Unglaubliches bewirkt. Seitdem ist es aus christlicher Sicht selbstverständlich, dass man sich um Kranke kümmert. Jesus sah in jedem Menschen Gottes Antlitz. Und er fordert uns auf, dass wir auch die Schwachen, auch die Älteren ehren. Käme jetzt der Jaroslav Pelikan mit seinem Magnet zum Einsatz, dann würden alle Krankenhäuser, Kinderheime, Pflegen, Altenheime verschwinden. Wie sähe unsere Welt dann aus? Wer ist dieses Kind? Wer ist dieser Jesus? Zweitens, uns kultivierte Menschen ist es wichtig, dass wir das Wissen der Menschheit sammeln, bewahren und verbreiten. Wir reden ja heute viel von Bildung, von Bildungschancen und wir sind stolz auf unsere Schulen und Universitäten. Wir sammeln Bücher, achten die Schätze, die uns die Geschichte anvertraut hat. Aber woher kommen eigentlich die Schulen und die Unis? Ich glaube, Jesus war der größte Lehrer, den es je gegeben hat. Und er war nicht nur ein Lehrer, der theoretisch gelehrt hat, er hat es auch gelebt. Er hat dann später auch zu seinen Vertrauten gesagt, geht in alle Völker, macht Menschen zu meinen Nachfolgern, tauft sie und lehrt sie. Es waren die Klöster, die schon im 4. bis 10. Jahrhundert Dom und Beruf Bischofsschulen gründeten. Sie bewahrten die alten Handschriften, also das Wissen der Griechen und der Römer. Und so wurden die Klöster zum Zentrum der Wissenschaft. Christen waren es, die Menschen aller Schichten unterrichteten. Im 11. Jahrhundert wurde dann in Bologna wahrscheinlich die vielleicht älteste Uni der Welt gegründet. Später die in Prag, in Oxford, in Cambridge. Viel später auch 1743 die Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen. Bei Jesus hatten sie gelernt, dass der Schöpfer das Universum mit großer Vernunft erschaffen hat und dass unsere Vernunft unser großartiges Universum überhaupt möglich gemacht hat. Und das begann man nun zu erforschen. Wenn Pelikan jetzt mit seinem Magneten käme, dann müssten aus dieser Welt alle Bibliotheken, alle Schulen und alle Unis verschwinden. Wie sähe unsere Welt dann aus? Noch ein Aspekt. Es ist uns wichtig, dass Menschen unterschiedslos geachtet werden. Wir möchten nicht, dass Geschlecht, Hautfarbe oder gar Herkunft über die Würde und den Wert des Menschen entscheiden. Und das halten wir dann auch in unseren Verfassungen und Gesetzen fest. Wir möchten, dass die Politik, die Wirtschaft, die Justiz sich daran orientiert. Und wir wissen, das ist nicht selbstverständlich. Aber da war eben dieses Kind. Das wuchs heran. Als Erwachsener zog es durch die Lande. Jesus lebte eine Kultur der Ehre und der Wertschätzung, gerade im Blick auf die, die damals am wenigsten gegolten haben. Jesus gab den Frauen eine Würde zum Beispiel, die sie vorher nie gekannt haben. Und genauso den Kindern, genauso den Fremdlingen oder auch den gescheiterten Existenzen. Die Schüler von Jesus formulierten unerhörte Sätze. Paulus zum Beispiel. Er stellte klar, dass es keine Rolle mehr gibt, wenn Menschen an Jesus glauben. Keine Rolle spielt es da mehr, ob das ein Mann oder eine Frau ist, ein Jude oder ein Grieche, ein freier Bürger oder ein abhängiger Sklave. Die äußere Stellung entscheidet nicht länger über den Wert, den Rang und die Würde eines Menschen. Käme jetzt der Pelikan mit seinem Magneten, dann müssten alle Gerichte und alle Rathäuser aus der Welt entfernt werden. Wie sieht es dann aus? Wer ist dieses Kind? Wer ist dieser Jesus? Uns ist das Mitgefühl, die Bildung und der Respekt vor den Menschenrechten wichtig. Aber wir fragen eigentlich nicht mehr, woher kommt das eigentlich? Wie kam es dazu? Das Erstaunliche ist, all das nimmt seinen Anfang mit der ersten Ankunft am 24.12. in der Krippe. Okay, vielleicht sagen jetzt kritische Zeitgenossen unter uns, naja, das ist ja ganz schön mit dem Mitgefühl, der Bildung und den Menschenrechten. Und der Jesus, das ist auch ein toller Mann gewesen. Aber wie oft haben gerade die Christen versagt? Wie viele Beispiele könnte man da nennen? Und da kann man nur traurig sagen, das ist wahr, das stimmt, leider. Wir Christen haben keinen Grund, uns irgendwas einzubilden. Manchmal hatten wir eine Sternstunde, dann aber sind einige auch vom Weg abgekommen. Christen haben sich auch geirrt, manche sogar verirrt. Auf jeden Fall könnte man nicht sagen, wir sind die Guten und ihr seid die Bösen. Selbst Jesus erzählt in seiner bekanntesten Gleichnisgeschichte von einem Vater, der zwei Söhne hatte, und er meinte seinen himmlischen Vater. Und er machte in dieser Geschichte deutlich, der eine war ein Revolutionär, aber der andere war eigentlich das Problemkind und das war ein Frommer. Jesus ruft also Christen und Nicht-Christen vom falschen Weg. Das ist so. Es ist beschämend, dass wir Christen das Bild von Jesus so oft verdunkeln, so oft beschmutzen. Das macht andere wütend. Auf einem Plakat an einem Uni-Gebäude in Marburg stand mal ein ganz provokanter Satz. Maria, hättest du doch bloß abgetrieben, was wäre uns da alles erspart geblieben? Das ist sozusagen Pelikans Magnet im Extremfall. Wir müssen also unterscheiden zwischen dem, wer wir sind, was wir tun, und zwischen Jesus. Auf Jesus kann man sich jedenfalls nicht berufen, wenn man von seinem Weg abirrt. Christen und Nichtchristen brauchen es, dass sie sich zur Krippe aufmachen und beim Kind im Stall lernen, worauf es überhaupt ankommt. Und deshalb möchte ich einen zweiten Anlauf wagen mit der Frage, wie könnte deine Welt aussehen, weil Jesus gekommen ist? Ich möchte euch mal was fragen. Wenn ihr Gott wärt und euren Geschöpfen so nah wie möglich kommen wolltet, ohne sie vor lauter Furcht in ein Angstkoma zu verfallen zu lassen, was würdet ihr tun? Genau das, glaube ich, war Gottes Strategie. Gott macht sich so klein wie das kleinste Wesen. Er wurde ein Embryo und kam durch den Geburtskanal zur Welt. Und schließlich fand man Gott in den Armen von Maria. Das, glaube ich, ist genau das Gegenteil von furchterregend. Maria musste Gott füttern, sonst hätte er es nicht geschafft. Maria musste Gott in Windeln legen. Unglaublich, Gott in Windeln legen. Und so wächst Gott heran. Und dann beginnt Gott als Mensch unter Menschen, ohne Gewalt, aber mit einem unglaublich brennenden Herzen voller göttlicher Liebe, voller göttlichem Erbarmen, Menschen zu berühren, Menschen anzusprechen, Menschen zu heilen, Menschen zu verändern, aus dem Sumpf zu ziehen, zumindest diejenigen, die sich für ihn öffnen. So konkret, so praktisch nimmt Gott seinen Menschen an. Gott kommt in Jesus und er sagt, ich bin dir nicht fern. Ich bin dir auch nicht Feind. Und du bist mir alles andere, nur nicht egal. Ich komme, um bei dir zu sein. Paulus fand später ganz tolle Worte, auch wunderschöne Worte, auch einfache Worte, um dieses Geheimnis und Wunder kurz und prägnant deutlich zu machen. So schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 19, dass Jesus nicht Ja und Nein ist, sondern Jesus in seiner Person ist Gottes Ja zu uns Menschen. Jesus ist Gottes Ja zu uns Menschen. Genau das feiern wir an Weihnachten. Jesus ist nicht Nein und Ja, er ist kein Schwanken, kein Zögern, sondern er ist ganz einfach Ja. Ich will dich. wenn wir Menschen uns mal überlegen, bei uns in unserem Leben gibt es ganz viele Neins. Wir haben so viele Gründe, Nein zu sagen. Unser Leben lief oft nicht so glatt. Wir wünschten uns das anders. Nein, da ist Versagen. Da sind gebrochene Versprechen, verratene Ideale, zerstörte Liebe. Nein, da sind unerfüllte Träume. Da sind Folgen von Entscheidungen, die wir leider nicht mehr ändern können. Nein, unser Körper gefällt nicht allen gut, sondern vielen nur mittelprächtig. Und mit der Zeit, dann will er auch nicht mehr so, wie wir wollen. Nein, andere bestätigen dieses Nein. Du hast mich enttäuscht, du hast mich verletzt. Nein, du hast meine Erwartungen nicht erfüllt. Nein, wir denken vielleicht, wenn es denn einen Gott gibt, dann ist er wahrscheinlich so eine kosmische Vergrößerung all der Neins, die uns je begegnet sind. Und deswegen wollen viele mit Gott überhaupt nichts zu tun haben. Aber, und das ist das Wunder, das Geheimnis des 24.12. Gott nimmt die Menschheit an. Jesus ist ja. Jesus ist unbedingtes, uneingeschränktes, unverdientes und unverlierbares Ja. Ich bin dir nicht fern. Ich bin dir auch nicht fremd. Ja, ich bin dir nicht Feind. Das Kind, dessen Ankunft wir da feiern jedes Jahr, sagt Ja zu dir. Du bist nicht verlassen. Du bist doch nicht vergessen. Und du bist nicht verloren. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an dich. Wenn du auf meine Ankunft wartest, dann strahlt auch dir dieses willkommene Ja Gottes entgegen. Ich mach dich heil. Ich mach dich stark. Ich helfe dir. Und du sollst wissen, ich bin an deiner Seite. Ich stehe all das hier mit dir durch. Ich helfe dir. Ich bin dein Ja zu dir. Und was ist jetzt mit all den guten Gründen, Nein zu sagen? Die sind doch immer noch real. Ist das jetzt nur weihnachtliche Zuckerwatte? Nochmal, Gott nimmt die Menschheit an. Er kommt und wird ein Kind. Er geht über die Straßen und Häuser und wer ihm begegnet, dem gibt er das Ja. Und unterwegs sammelt er, wenn du willst, all deine Neins ein. Gott redet also die Neins nicht weg. Gott nimmt sie weg. Er sammelt die Neins ein und trägt sie mit sich. Jedes einzelne Nein. Das Nein, weil ich versagt habe. Das Nein, weil ich bitter enttäuscht habe. Das Nein, weil ich bitter enttäuscht wurde. Das Nein, weil mich andere ablehnen. Das Nein, weil ich keine Kraft mehr habe. Er sammelt auf seinem Weg all die Neins ein und dann trägt er sie in das Ziel seines Weges. Er trägt sie an sein Kreuz vor den Toren der Stadt. Und dort am Kreuz, dort nimmt er, wenn du willst, all deine Neins, all deine Minuszeichen und macht daraus ein Plus. Ja. Und plötzlich wird dir hoffentlich klar, wozu er kam. Er kam, um die Neins zu tragen und uns das Ja zu geben. Das ist Weihnachten. Das ist die freudige Ankunft am 24.12. Das ist das Versprechen über der Krippe. Das ist das größte Geschenk aller Zeiten. Und das feiern wir Christen am 24.12. Da kann ich nur sagen, wohl dem, bei dem Jesus ankommen darf. Wohl dem, der es annimmt. Wohl dem, der Jesus aufnimmt. Ja, wohl dem, der Jesus das glaubt, was er sagt. Amen. Ich möchte dich gern einladen zum Gebet. Was für eine Ankunft. Du kommst in unsere Welt und ich glaube, du hast mehr verändert, als wir oft sehen. Du kommst auch in meine Welt. Und du weißt um all meine Neins und sagst doch Ja. Herr, du richtest mich auf. Und da passiert so viel durch dich. Ich danke dir, dass du auch endgültig einmal aufrichten wirst, auch in dieser Welt Recht schaffen wirst, dass wir schon heute etwas davon sehen dürfen. Und so bitte ich dich, dass du ja auch bei jedem von uns landen darfst, der das will. Vertiefe du unsere Beziehung zu dir und mach uns zu Menschen, die auch ein freudiges Ja ausstrahlen. Einfach weil sie das glauben, dass sie angenommen sind von dir, so wie sie sind. Ich danke, dass deine Liebe größer ist als unsere Furcht und Angst. Ich danke dir, dass du der wiederkommende Herr bist. Und ich danke dir, dass bei dir wirklich alles neu wird. Und wer das noch nicht glauben kann, Herr, wem das fremd ist, wer seine Fragen hat, ich danke dir für deine Geduld, die du mit uns hast und dass du auf Fragen beantwortest. Deine guten Hände befehle ich uns alle. Hilf uns, dass wir erkennen, wer du bist. Amen.